Donnerstag, 12. Februar, die Themen des Tages aus dem Bild-Politik-Newsroom. Vor kurzem ist in Berlin ein Urteil gegen das größte deutsche Wohnungsunternehmen Vonovia gefallen, das in der Öffentlichkeit kaum Beachtung gefunden hat, das aber große Auswirkungen für Mieter in ganz Deutschland haben könnte, und zwar positive. Mieter könnten mehrere hundert Euro an überhöhten Nebenkosten von Vonovia zurückfordern. Und der Geldratgeber Finanztipp hat das recherchiert, und Hermann-Josef Tenhagen, der Chefredakteur, ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Tenhagen, gehen wir erstmal den konkreten Fall durch, über den das Amtsgericht Berlin geurteilt hat. Worum ging es da?
Es ging darum, dass eine Mieterin gesagt hat, das kann nicht sein, dass diese Versicherungskosten, die bei meinen Nebenkosten abgerechnet werden, so hoch sind. Sie hat nämlich verglichen einfach mit dem, was in Berlin so üblich ist, und hat festgestellt, also in Berlin üblich sind 23 Cent Versicherungskosten pro Quadratmeter Wohnfläche pro Monat. Und bei Vonovia waren das 36 bis Anfang 40 Cent pro Quadratmeter, also deutlich mehr. Ich kann das selbst auch beurteilen. Bei meiner Wohnung, ich habe nochmal nachgeguckt, sind es nur 15 Cent pro Quadratmeter pro Monat.
Okay, und jetzt haben Sie recherchiert und festgestellt über Ihre Justizabteilung auch, dass dieses Urteil Signalwirkungen für Mieter in ganz Deutschland haben könnte und nicht nur für diese eine Mieterin in Berlin.
Ja, genau. Also es gibt zwei Gruppen, die sich besonders freuen können. Das eine sind die Mieter von Vonovia, die so eine Abrechnung auch bekommen haben, weil die haben nämlich einen Schadenersatzanspruch und der geht 3 Jahre rückwärts. Und weil die Abrechnung für 2022 zu 2023 erfolgt ist, also kann man 22, 23 und 24 auf jeden Fall die Kosten mal anschauen, abrechnen, ob man die zurückbekommen kann. Und für alle anderen ist das jetzt ein Urteil, wenn man eine Nebenkostenabrechnung hat, da nochmal drauf zu gucken, was eigentlich an Versicherungskosten abgerechnet wird, weil die dürfen überhaupt nicht so hoch sein, wie sie da im Vonovia-Fall waren. Und es gibt tatsächlich vom Deutschen Mieterverein eine Liste, wo man sehen kann, wie hoch die eigentlich pro Quadratmeter sein dürften, und dann hingehen und sagen, ich will das jetzt aber nicht bezahlen. Und fürs letzte Jahr, also für die 24er-Abrechnung, die wir alle 2025 bekommen haben, kann man in jedem Fall dieses Geld noch wieder zurückfordern.
Geben Sie mal eine Beispielrechnung, um wie viel Geld könnte sich da handeln?
Naja, also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn 23 Cent waren es in Berlin, wenn jetzt 43 Cent bei Vonovia abgerechnet werden, dann sind das 20 Cent pro Monat pro Quadratmeter. Bei einer 100 Quadratmeter Wohnung wären das jeden Monat 20 Euro zu viel. Das wären im Jahr dann 240 Euro, die man zurückfordern kann. Wenn es für mehrere Jahre rückwärts geht, kann das dann entsprechend auch mehr sein. Wenn der Unterschied nicht ganz so groß ist und die Wohnung etwas kleiner, wird die Summe natürlich dann...
Ja, immerhin. Einige hundert Euro, das ist eine Menge Geld. Jetzt ist es ja so ein bisschen problematisch bei diesen Betriebskostenabrechnungen. Da sind ja viele in beispielsweise Versicherungen. Das ist da irgendwo versteckt unter ferner Liefen. Man schaut meistens auf die Heizkostenabrechnung. Da sieht man ganz schnell, oh, das ist ja viel teurer geworden als im vergangenen Jahr. Wie wühlt man sich da durch in so einer Betriebskostenabrechnung?
Also das Einfachste ist tatsächlich einfach die Betriebskostenabrechnung vom letzten Jahr zu nehmen. Und diese Position, die muss irgendwo genannt sein, diese Versicherungen. Und wenn man da guckt, was da an Versicherungen drinsteht, dann nimmt man die Versicherungskosten aus dem letzten Jahr und vergleicht die mit diesem Jahr. Und wenn es da eine Abweichung gibt, dann sollte man sowieso hellhörig werden. Das ist übrigens auch der Trick für jede Nebenkostenabrechnungsüberprüfung. Einfach die vom letzten Jahr daneben legen, immer dann, wenn es deutlich teurer geworden sind, den Vermieter fragen, warum eigentlich? Kannst du mir bitte die Unterlagen dazu zukommen lassen, warum das so deutlich teurer geworden ist?
Okay, also da könnte vielleicht ein bisschen Urlaubsgeld in die Kasse kommen. Auf jeden Fall Betriebskostenabrechnung nochmal genau überprüfen. Danke für den Tipp von Finanztipp. Hermann-Josef Tenhagen, danke.
Gerne. Tschüss.
Tschüss. Der deutsche Pass gehört zu den beliebtesten weltweit. Wer ihn haben will, also die deutsche Staatsbürgerschaft, muss unter anderem deutsche Sprachkenntnisse nachweisen. Bildrecherchen zeigen jetzt allerdings, wie einfach es ist, mit Tricks diese Zertifikate zu bekommen. Bildchefreporter Nikolaus Habusch hat da recherchiert. Erzähl uns mal, welche Tricks werden da angewandt?
Ja, im Wesentlichen gibt es drei Tricks. Den Bastlertrick, Das ist ganz klassisch mit Schere und Prittstift wird da an Sprachzertifikaten eben rumoperiert und ein neuer Name eingesetzt. Die moderne Variante ist die digitale, aber funktioniert eben auch nach diesem Bastelprinzip.
So einfach, lassen
so
Sie
einfach,
es dann austricksen.
So einfach funktioniert das, um das Sprachniveau B1 nachzuweisen, was Voraussetzung ist für den deutschen Pass oder die Einbürgerungsurkunde. Der zweite Trick, das ist der Doppelgänger-Trick, der funktioniert der Gestalt, dass man einfach jemanden schickt zur Sprachschule, zum Sprachtest, der die deutsche Sprache beherrscht oder besser beherrscht oder in erforderlichem Weise beherrscht. Der geht dann einfach dorthin, macht den Test, besteht ihn auch, aber zeigt einen anderen Ausweis vor und bekommt dann einen Sprachzertifikat auf einen anderen Namen ausgestellt.
Also er geht unter dem Namen des eigentlichen Antragstellers hin, ist aber ein anderer.
Als Doppelgänger
quasi. Als Doppelgänger.
Das ist die zweite Beschissvariante. Und die dritte Variante, wie der deutsche Staat vorgeführt wird, ist ja letztlich ein Bluff. In diesen Online-Portalen werden andere als die erforderlichen Nachweise hochgeladen, aber keiner macht was. Beispielsweise gibt es Antragsteller, die dann dort einfach anstelle eines Leistungszertifikats eine Rechnung über einen Sprachkurs oder einen Überweisungsträger für die Rechnungssumme des Sprachkurses eben hochladen.
Und das wird dann statt des Zertifikats einfach anerkannt?
Da sagen die Behörden dann oftmals aus zeitlicher Überlastung Haken dran. Hat ja auch irgendwas mit Sprache zu tun und hat bezahlt. Glauben wir mal.
Unglaublich, wenn man sich vorstellt. Ich meine, es geht um die deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Kleinigkeit. So einfach lassen sich die Behörden austricksen?
Ja, man muss natürlich sehen, es gibt eben, die Sprachkenntnis ist nur eines von vielen Punkten, die geprüft werden, wenn es zum Antrag der Staatsbürgerschaft kommt.
Es Was
gibt
sind andere?
Im Staatsbürgerschaftsgesetz, gibt es in § 10, sind die genauen Regelungen. Beispielsweise kann man erstmals nach frühestens jetzt 5 Jahren diesen Antrag auf deutschen Pass, auf Staatseinbürgerung stellen. Man muss in den letzten 20 von 24 Monaten muss man seinen Lebensunterhalt selbst bestritten haben. Das heißt also, die letzten 2 Jahre muss man weitgehend sich selbst finanziert haben. Man darf im Bundeszentralregister keine großen Straftaten eingetragen haben. Ja, bei kleinen Geldstrafen wird ein Auge zugedrückt, aber dicke Gefängnisstrafen schließen von der Einbürgerung aus. Ja, das sind die wesentlichen Dinge. Dazu kommt eben noch ein Staatsbürgerschaftstest. Da muss man 33 Fragen beantworten und wenn man da mehr als 17 schafft, dann hat man es geschafft.
Sind das schwierige Fragen oder kann man die leicht beantworten?
Mit Vorbereitung kann man die leicht beantworten. Ja. Aber man muss eben bereit sein, eben diese Dinge lernen zu wollen und auch fähig sein, Dinge auswendig zu lernen. Manchen fällt das sehr leicht. An den Antragstellern ist das praktisch eine kaum zu schaffende Hürde.
Mhm. Die Ampelregierung hatte ja das Limit auf 3 Jahre runtergesetzt. Jetzt hat die neue Regierung es wieder auf 5 Jahre hochgesetzt. Also Ziel ist ja, die Einbürgerung sozusagen zu kanalisieren, wenigstens um auch qualifizierte Kräfte zu bekommen. Wie ist die Entwicklung der Einbürgerungszahlen?
Ja, in den Einbürgerungsämtern herrscht Chaos oder Ausländerbehörden, die das ja oft machen. In Berlin gibt es ein eigenes Landesamt für Einbürgerung dafür. Da herrscht eine große Überlastung, einerseits durch die vielen Ukrainer, die immer noch kommen, über 1000 in der Woche. Und dazu müssen diese Ämter eben diese Einbürgerung durchführen, die aufwendig sind. Die Zahlen vom letzten Jahr liegen deutschlandweit noch nicht vor. Für Berlin kennen wir sie. Vor 3 Jahren waren es 9000 Einbürgerungen im Jahr. Im vorvergangenen Jahr waren es bereits 20.000 und in diesem Jahr, also im Jahr 2025, waren es jetzt fast 40.000 Einbürgerungen.
Das ist das Gegenteil von Begrenzung.
Ja, da kann man nicht erkennen, wo dort eine Wende stattgefunden haben soll im vergangenen Jahr.
Wollte Jeffrey Epstein, ein Neandertaler-Baby, mithilfe eines Forschers in Leipzig die Geschichten aus den Epstein-Files werden immer irrer. Unser Bildchefautor Peter Tiede hat in diesen Akten gegraben. Ich nehme mal den Stuhl hier und komme zu dir. Peter, Neandertaler Baby Epstein, what?
Ja, wenn man die Akten, das sind ja Millionen Akten, wenn man die durchforstet nach Namen, zum Beispiel nach Ortsnamen. Also viele geben ja Namen von berühmten Persönlichkeiten ein. Ich habe es einfach mal gemacht mit deutschen Ortsnamen und bei Leipzig bin ich dann plötzlich auf eine Neandertalspur mitten in Deutschland gestoßen zu Jeffrey Epstein. Hier ist eine E-Mail, die hat er im Jahr 2012 geschrieben oder bekommen von einem österreichischen Wissenschaftler, der in Harvard forscht und der von Epstein Millionen an Fördergeldern bekommen hat. Also der hat ja auch Forscher unterstützt. Martin Nowak heißt der Mann. Das ist ein relativ bekannter Wissenschaftler, Biologe. Und der war in Leipzig und hat dort einen honorigen, nicht in die Affäre verstrickten Nobelpreisträger getroffen, nämlich Svante Paabo.
Ist am Max-Planck-Institut heute.
Und das ist der Mann, der das Genom, also das Erbgut der Neandertaler komplett entschlüsselt hat. Und der schreibt dann an ihn: Ich bin aus Rom zurück, bin jetzt in Wien werde am Wochenende ich dann in Boston sein. Ich habe Svante Paabo heißt er eigentlich, aber hier ist nur Paabo, getroffen und so weiter.
Das ist der Forscher in Leipzig, der Neandertal-Genom-Entschlüssler?
He knows Church. Church ist hier nicht die Kirche, sondern das ist ein anderer Wissenschaftler. Das ist ein Harvard-Forscher, der 2012 wirklich für Aufsehen gesorgt hat durch ein Spiegel-Interview, wo er sinngemäß gesagt hat, also wenn er jetzt eine mutige Frau finden würde, die als Leihmutter auftritt, dann könnte er ein Neandertaler-Baby schaffen. Und dann schreibt der Martin Nowak, ein wirklich ernstzunehmender Wissenschaftler, an Jeffrey Epstein: The two of them could build a Neandertal-Person. Also sie könnten einen Neandertaler bauen. Und wenn man dann Neandertal oder Neandertaler in der englischen Schreibweise, also mit TH, eingibt in die Suche, im Original ohne H, dann stößt man auf 4 Seiten nur mit Dokumenten zu Neandertal. Oftmals ist das redundant, aber da schickt man sich Unterlagen zu, da schickt man sich Artikel zu. Und offensichtlich wollte er zumindest forschen lassen oder gucken, ob man nicht einen Neandertaler schaffen kann. Dazu haben wir jetzt einen Text gemacht und so.
Eine gewisse Ähnlichkeit kann man schon erkennen.
Es gibt auch E-Mails. Ne, es hat ein relativ großer Prozentsatz der Menschheit hat noch Neandertaler-Gene. Oder auch Neandertaler-Gene.
Neandertal lag in der Nähe von Düsseldorf.
Ja, genau.
Die Jüngeren unter uns.
Ja, die nicht dabei waren, so wie wir beide. Es tauchen auch andere E-Mails auf, also zum Beispiel schreibt er an eine Juristin, die später unter Obama Rechtsberaterin im Weißen Haus war, die sich während der ersten Phase, als der erste Skandal war, gesorgt hat. Da schreibt er ihr: Ich bin der Neandertaler Problemlöser. Ich habe das Zitat hier mal drin, da geht es noch ein bisschen weiter. Ich bin der Neandertaler unter den Problemlösern. Ich bin der Nackte am Ende der Bootsfahrt, den Fluss hinunter, der seine Kleidung verbrennt, wenn es nötig ist, um die anderen warm zu halten, damit sie nicht zittern müssen. Also irgendwie hat er einen kleinen Neandertaler-Film gehabt. Ich habe auch mit Svante Paabo, dem Nobelpreisträger, darüber gesprochen. Also, um es klarzustellen, der war nie bei Epstein. Der hat mit dem auch nichts zu tun gehabt. Der hat Einladungen ausgeschlagen. Er ist wirklich honorig, hat mit der ganzen Affäre nichts zu tun. Aber der sagte auch, ja, ich bin gefragt worden. Also die waren offensichtlich, daran interessiert. Also ein Nebenarm dieser Geschichte, aber es ist alles irre. Wir sehen eine verschworene Welt, eine Weltelite, die sich verschworen hat, ganz, ganz offensichtlich, die miteinander umgegangen ist, für die Recht und Gesetz nicht gegolten haben. Mhm. Und wo einer zumindest, also der Oberhäuptling zumindest dabei war, darüber nachzudenken, ob er sich nicht ein Neandertaler-Baby gönnt.
Es ist absolut verrückt. Und wenn man bedenkt, eigentlich ist er ja als Sexualstraftäter aufgefallen. Es ging um minderjährige Mädchen und so weiter und so fort. Aber dieser Mann hat ja offenbar riesige Kreise gezogen. Also wenn wir diese Geschichte jetzt sehen, die ja damit gar nichts zu tun hat.
Man sieht, wie mächtig der war. Ist ja auch noch völlig ungeklärt, woher er über dieses immense Vermögen verfügte, das er da eingesetzt hat. Und alleine, wie er nur in Harvard, einer Universität mit Abermillionen die Wissenschaft gefördert hat. Wenn man dann sieht, mit wem er verkehrt hat, über wen er welche Informationen hatte, also wen er auch erpressen konnte, das ist schon wirklich gruselig. Und das sind kleine Einblicke, die wir da bekommen, in die Welt der Mächtigen, so wie man sie sich eigentlich in den schlimmsten Verschwörungsszenarien vorgestellt hat.
Ja. Wie kommst du da weiter durch diese Millionen von Dokumenten? Ich glaube, 3 Millionen Seiten sind ja freigegeben worden, irgendwie Tausende, 120.000 Fotos, ja. Tausende Videos auch. Wie wühlt man sich denn da durch überhaupt
jetzt? Also das ist der kleine Spaß auch für zu Hause, für jedermann. Das kann wirklich jeder machen, am Handy oder irgendwas. Man geht auf die Seite vom Justizministerium in den USA, Department of Justice.
Kann jeder drauf gehen?
Jeder drauf. Man googelt einfach Epstein-Files. Aha. Und dann kommt man drauf und dann muss man zum Anfang sagen, dass man kein Roboter ist und so weiter und so fort. Und dann gibt es hier ein schönes Suchfenster und dann machen wir mal einfach, gehen wir mal Leipzig ein, ja? Aha. Man kann auch Personennamen eingeben. Gehen wir mal Leipzig ein. Huch, der findet jetzt keine Ergebnisse, weil ich das nicht aktualisiert habe. Also ich bin kein Roboter. Aha. Alles klar. Dann geben wir mal neu ein. Man muss es ab und zu mal refreshen.
Gib doch mal Berlin ein.
Ja, gehen wir mal Berlin ein. So, da kommen okay, wir immer auf eine bestimmte Firma. Hier gibt es immer einen Fahrservice, bei dem Autos bestellt worden sind. Hier gibt es immer mal Hotels und Namen.
Funktioniert Ihr russisches Mobiltelefon ja, in Berlin? Kam da gerade.
Ja, da sind wir noch dran an dem russischen Mobiltelefon. Deswegen gehen wir mal schnell wieder runter. über diese Suche. Und da kann sich jeder zu Hause seinen kleinen Spaß machen und kann tatsächlich mitsuchen. Und jeder kann ein kleiner Ermittler werden und gucken, was er da findet.
Okay, also das ist der Tipp des Tages, würde ich mal sagen.
Ne? Oh.
London Calling. Hi Anne, heute ist es ja eigentlich nicht London Calling, sondern eher Munich Calling. Du bist bei der Münchner Sicherheitskonferenz, um dort zu berichten. Wie geht's dir so als Britin in Bayern? Die Bayern sind ja ein bisschen speziell.
Sind wir auch. Grüß Gott nach Berlin, nach Preußen. Ich liebe Bayern und ich liebe insbesondere es vor allen Dingen München zu sein. Ist mir immer eine große Freude. Fun Fact für dich, Thomas. Ich kenne fast alle so Texte davon, Skandal im Sperrbezirk von Spider Murphy Gang auswendig. Und auch von in München steht ein Hofbräuhaus und Zwergsüfe.
Hast du die Fotos gesehen, die ich dir geschickt habe vom Fasching? Söder als William Wallace, der schottische Freiheitskämpfer in Braveheart.
Die fand ich auch toll. Natürlich, ich komme aus dem Grenzgebiet. Ich stamme dort aus diesem Gebiet, so zwischen England und Schottland. Da sind wir nicht so sehr für William Wallace und die Unabhängigkeit. Aber wenn Söder das will, sei es ihm gegönnt, ja?
Ja,
und er macht das ziemlich oft, ja?
Ja. Er ist ja auch der bayerische Freiheitskämpfer. Aber sag mal, wo wir über Schottland sprechen. Wie steht es eigentlich um die Unabhängigkeitsbemühungen der Schotten? Die wollten ja eigentlich gern zurück in die EU.
Ja, ich glaube, das ist vorbei. Also die EU ist jetzt in einer ganz anderen Phase. Schottland ist kein besonders reiches Land. Vielleicht könnte sich zum Beispiel Bayern sich unabhängig machen und in die EU kommen. Schottland eher weniger. Das ist wirklich nicht so groß und da nicht so finanzstark. Ich glaube, diese Bestrebung ist noch da. Es kommt, sagen wir mal, in den nächsten Jahren vielleicht nicht in Erfüllung.
Also wir würden die Schotten jedenfalls mit offenen Armen in der EU empfangen. So viel ist mal sicher.
Ja. Das glaube ich nicht. Es kostet euch zu viel.
Sag mal,
ich bin ja halb Schottin. Ich kann mir das zutrauen, so zu sprechen.
Ich habe dir auch die Fotos geschickt. Er ist ja schon als Elvis, also Söder, auch schon als Elvis und als Gandhi aufgetreten. Würden britische Politiker auch sowas machen?
Boah, das kann ich mir kaum vorstellen. Wir haben eine ganz andere Art, verrückt zu sein. Wir machen ab und zu mal so Roasts, das heißt aus dem Amerikanischen, wo man eine Rede hält, so gegen Parteifreunde. Und das ist ja, das geht ja schon weit genug, dass man sich dann so, kann ich mir nicht vorstellen, wenn sich Keir Starmer, der bekanntlich diese Woche auch viele, viele Probleme hatte, seine Regierung ist fast gestürzt worden, wenn er da irgendwie als William Wallace auftreten würde, dann wäre das absolut hundertprozentig das Aus für ihn.
Obwohl, schräge Leute habt ihr ja auch genug. Ich habe gerade gelesen, Andrew ist traurig, weil er jetzt, als er rausgeschmissen wurde, nicht seine, ich glaube, es sind 60 Teddybären mitnehmen konnte, sondern nur einen, der Arme.
Ja, das ist wahrscheinlich das Einzige, wo die Briten einigermaßen Mitleid in dieser Zeit und nach diesen furchtbaren Enthüllungen, diesen Epstein-Verstrickungen, da wegen Teddybären, da hat man vielleicht ja noch etwas mehr gemeinsam mit Andrew am Hut. Wir nehmen überall unsere Teddys. Ich habe 3 nach Deutschland da geschleppt, als ich Au-pair-Mädchen war. Alles in Koffer und die Teddybären, die müssen auch mit. Aber soll ich dir was verraten, da ein bisschen aus dem Königshaus, weil wir dabei sind beim Thema Andrew?
Ja, bitte.
Ich lese es mal, weil ich habe das hier so hier auf meinem Bildschirm. Ich habe einen engen Vertrauten des Königs gefragt in der Woche, was mit Andrew passieren würde jetzt nach dem großen Rauschmiss aus Windsor. Und die Antwort, so buchstäblich: Es ist mir wirklich egal, solange er nicht in unserer Nähe ist. Und das ist sozusagen die Stimmung von ganz oben.
Das heißt, das Königshaus ist echt durch mit Andrew?
Ist durch mit Andrew, absolut. Also mehr als ich. Ich habe vielleicht gedacht, dort hier und da. Und sie würden da ein bisschen versuchen, das zu verklausulieren. Und das ist ja sehr leider und Familiensache. Aber diese Woche ging es ja wirklich hart zu. Und Andrew ist wirklich jetzt ganz out.
Es sind ja auch 3 Abgeordnete von der AfD eingeladen zur Sicherheitskonferenz. 2 so Hinterbänkler, die man eher nicht kennt, und der verteidigungspolitische Sprecher, aber nicht die Chefs Weidel und Chrupalla. Du hast ja lange in der DDR gelebt und dort berichtet für die Times unter anderem. Hättest du jemals erwartet, nach deiner Erfahrung, dass die AfD dort im Osten so stark werden kann? Umfragen von bis zu 40% vor den Landtagswahlen jetzt in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.
Direkt nach der Wende hätte ich das nicht erwartet, wobei, weil ich diese Wurzeln sozusagen quasi als Ehrenossi habe und viele Verbindungen da, und das heißt, ich habe so diese, wie die Generation sich dann nach der Wende, wie diese Entwicklung ging, auch in Familien, die ich sehr gut kenne, habe ich gesehen, dass dieser Frust in Ostdeutschland, dass das über diese Jahrzehnte und Jahre sehr stark gewachsen ist. Und dass man, ich glaube, es sind auch verschiedene Gründe, warum man AfD wählt, verschiedene AfD-Wähler, verschiedene AfD-Politiker. Man macht sich ja doch ein bisschen Sorgen, muss ich sagen, außerhalb von Deutschland, vor allem in Großbritannien, wegen Verteidigungspolitik, Außenpolitik von AfD. Aber ich kenne ja auch viele Familien, ich habe auch einen Freund, das heißt viele, die AfD wählen. Und ich glaube manchmal, wenn man, ich sag mal, in Berlin sitzt oder im Berliner Bubble oder in London, oder denkt man, ach, das sind irgendwie, die sind irgendwie die hintergebliebenen in der ehemaligen DDR, aber das sind auch viele, glaube ich, Bürger, die einmal sagen, ich muss AfD wählen, damit sie mich verstehen, wie es mir geht und was ich will. Und dieser Frust, das habe ich mittlerweile in diesen Jahren, auch mit meinen Zeitjahren in Ostdeutschland, ich bin immer noch öfter da. Das habe ich vielleicht besser verstanden.
Anne, ihr habt ja auch so einen schrägen Vogel, Nigel Farage, auch so ein Rechtspopulist, um es mal vorsichtig zu sagen, auch sehr stark in den Umfragen mit seiner Reformer-Partei. Ist es in Großbritannien, anders als hier in Deutschland, vorstellbar, dass zum Beispiel diese Farage mit den Tories, die ja sehr geschwächt sind, zusammengeht, eine Koalition bildet? Also gibt es da keine Brandmauer, so wie bei uns?
Ich weiß nicht, ob der schräge Vogel bei mir, ich meine, ich bin ja nicht so ein großer Farage-Fan, aber eigentlich vertritt er und hat so mehr Meinungen, wie normal sterbliche Wähler haben, wie manchmal die Zentristen. Und das muss man auch einigermaßen verstehen. Ja, er sagt, dass alles ist so woke oder Immigrationsfragen, die wurden ja nicht richtig angesprochen oder gar, wir haben das da wirklich sehr schlecht gemacht. Die Wähler, die Bürger sind sauer. Ist das schräg oder ist es eigentlich eher ein Norm? Ne? Und vielleicht sind es, ich sage es nur mal ein bisschen provokativ, dass die Zentristen die schräge Vogel sind. Können wir mal vielleicht so sehen. Er ist längst nicht so rechts wie viel, also vor allem in vielen Fragen, sagen wir mal, diese so fast rassistischen Tendenzen, glaube ich, da schottet er sich ab, ne? Von Ultrarechten, muss man eigentlich sagen. Ja, Brandmauer in dem Sinne nicht. Das kommt da vielleicht mehr aus der deutschen Geschichte, diese tragische Geschichte im letzten Jahrhundert, dass das bei Deutschen vielleicht eher so ausgebaut ist, so viel als Idee da präsent ist. Man könnte sich vorstellen, dass ein wie auch immer gearteter, wenn nicht Koalition, Verständnis, Agreement zwischen Reform und die Konservativen, sonst kommen die Konservativen nicht mehr an der Macht. Aber wir sind ja vielleicht noch ein Stück davon entfernt. Aber es laufen jetzt ein paar bedeutende Abgeordnete, ehemals Minister von den Konservativen in Richtung Farage und Reform. Das ist absolut, sagen wir mal, tendenzsteigend.
Okay, letzte Frage, also keine Brandmauer in Großbritannien. Letzte Frage, hast mitgekriegt, es gab das Gerücht, Angela Merkel könnte Bundespräsidentin werden, hat sie heute strikt dementiert, absolut undenkbar. Hättest du es dir vorstellen können? Wie ist sie in Großbritannien immer noch beliebt?
Ich glaube, sie genießt noch sehr viel Respekt in Großbritannien. Das ist nicht zu sagen, dass man nicht versteht, dass in den letzten Jahren viel schiefgegangen ist, vor allem in der Russlandfrage und in den Energie- und Sicherheitsfragen. Aber ich glaube schon, dass man in Großbritannien, wenn sie dann sehr willkommen, und das sage ich mal über die Parteien hinaus, ist vielleicht in Deutschland ein bisschen anders, was ich mir vielleicht nicht so gut vorstellen kann, ist Merz und Merkel zusammen. Oh, das wäre spannend, ja. Manchmal ist es gut. Da gibt es ja, ist die Stimmung nicht immer die beste. Angela, du kannst zu uns kommen, das ist immer ein Platz für dich.
Ha, okay, ich gebe es weiter. Danke, Anne, wir sprechen uns nächste Woche wieder.
Tschüss, Thomas, nach Berlin.
Viel Spaß in München.
Danke.
Bei den Bravehearts.
Bei den Bravehearts.
Ciao.